Das merke ich in meiner Wolfsarbeit tatsächlich ganz deutlich. Wenn ich mit Menschen rede, habe ich ja viel mit Leuten aus dem ländlichen Bereich zu tun, auch mit den Weidetierhaltern. Die fühlen sich oft von der Politik alleine gelassen, die fühlen sich so ein bisschen abgehängt. Und da ist natürlich der Wolf so ein schönes Symbol für. Wir ackern hier für eure Ernährung und jetzt kommt auch noch der Wolf, den ihr wollt, obendrauf. Diesen Punkt nutzt die Politik aus meiner Perspektive an vielen Stellen, gerade die Regionalpolitik, gnadenlos aus.
Der Wolfspodcast. Auf den Spuren unserer wilden Wölfe. Mit Naturfilmer Matthias Kais und der Journalistin Sabine Sebald.
Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Wolfsfreunde, zu einer neuen Folge vom Wolfspodcast. Und ich begrüße auch ganz herzlich meine liebe Kollegin Sabine Sebald in Berlin. Hi Sabine.
Ja, ich sitze parat im Studio. Hallo.
Und dann haben wir heute noch einen tollen Gast, nämlich die Nicole Kronauer von der Gesellschaft zum Schutz der Wölfe. Hi Nicole.
Ja, hallo ihr beiden. Ich freue mich wahnsinnig. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin total gespannt, was wir heute zu besprechen haben und freue mich, dass ich dabei bin. Dankeschön.
Wir freuen uns, dass du da bist, Nicole. Wir haben uns ja schon lange vorgenommen, mit der Gesellschaft mal zu sprechen. Wir haben das ein oder andere Mal in diesem Podcast schon von euch gehört. Ihr macht ja heldenhafte Dinge, zum Beispiel klagt ihr in Sachen Wolf. Wollen wir aber die Geschichte mal von Anfang an aufrollen? Also erstmal, du bist die erste Vorsitzende von dem Verein. Wie lange schon?
Seit anderthalb Jahren ungefähr, etwas mehr, seit September 2022. Und davor habe ich aber schon 9 Jahre im Vorstand mitgearbeitet und habe da auch sehr eng mit den Vorstandsvorsitzenden schon zusammengearbeitet.
Wann wurde die Gesellschaft gegründet?
1991 wurde die Gesellschaft gegründet. Mhm. Es ist ja ganz interessant, dass es den Verein gab, bevor die Wölfe wieder nach Deutschland zurückgekommen sind. Und das hat tatsächlich einen ganz handfesten Grund, weil 1989 hat es ja die Wiedervereinigung gegeben. Und im Zuge dieser Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten ist praktisch der Schutzstatus des Wolfes, der damals in den westdeutschen Bundesländern schon sehr hoch war, auch auf die ostdeutschen Bundesländer übergeschwappt. Und in diesem Zuge hat sich halt 1991 die Gesellschaft zum Schutz der Wölfe gegründet, um einfach da mitwirken zu können. Denn wenn irgendwo ein Schutzstatus neu ist und eine Situation im Artenschutz neu ist, dann braucht die Politik ja auch manchmal ein bisschen Unterstützung. Und das war so ein bisschen der Auslöser, dass sich der Verein gegründet hat. Und da war, könnt ihr euch vorstellen, und ich kann es mir auch nur vorstellen, weil ich war nicht dabei damals, da war ich noch nicht Mitglied, als dann 1996 das erste Reviertreue-Tier nachgewiesen wurde, 98 das erste Paar und dann in 2000 wirklich die ersten Welpen seit Ausrottung der Wölfe in Deutschland vor langer Zeit wieder geboren wurden in Deutschland, da war die Freude natürlich riesig. Und das war praktisch so der erste Break im Verein, dass wir dann im Jahr 2000 halt auf einmal mit den Wölfen, die hier gelebt haben, zu tun bekommen haben.
Je mehr Wölfe es sind, desto größer werden natürlich auch eure Aufgaben mit der Gesellschaft. Was ist jetzt genau eure Mission aktuell, heute im Jahr 2024? Wofür macht ihr euch stark?
Ja, also die Hauptüberschrift ist im Grunde genommen, dass wir sagen, wir wollen dazu beitragen, dass die Koexistenz zwischen Mensch und Wolf in Deutschland gelingt. Das ist auch meine feste Überzeugung, dass wir da hinkommen werden. Aber ich glaube auch, dass das ein weiter und steiniger Weg noch wird. Das ist einfach so, die Menschen sind Gewohnheitstiere. Lange Zeit war der Wolf nicht mehr da. Und jetzt ist er wieder da, in einigen Ländern, Bundesländern schon seit 20 Jahren, in anderen erst seit ein paar Jahren. Und wir müssen uns wirklich alle erstmal wieder daran gewöhnen. Da kommen Probleme hoch, gerade bei der Weidetierhaltung. Da kommen Ängste hoch, das kann alle Menschen betreffen. Und das ist unsere Mission, diese Probleme und diese Ängste zu betrachten und Lösungen dafür zu finden, damit wir gemeinsam mit dem Wolf hier gut leben können in Deutschland.
Das ist halt das Problem halt auch, dass das sehr emotional diskutiert wird, ne? Das Thema Wolf. Das ist halt, also da die Emotionen immer hochkochen auf beiden Seiten. Und ich finde, das macht es immer sehr schwierig irgendwie. Ich bin ja auch sehr emotional, muss ich halt zugeben.
Häufig fehlen auch einfach so ein bisschen die Fakten, ne? Man merkt halt, dass das Thema eher emotional als faktenbasiert diskutiert wird.
Genau, das ist aus meiner Sicht auch das Hauptproblem. Wir haben diese Emotionen, Matthias hat es gerade schon schön gesagt, auf beiden Seiten. Das ist mir an der Stelle auch nochmal wichtig. Also ich denke, ein Gegeneinander, dass wir Wolfsfreunde sagen, da die bösen Wolfsgegner oder umgekehrt, dass die, die halt sehr starke Probleme mit dem Wolf haben oder den am liebsten gar nicht hier hätten, sagen, oh, die bösen Wolfsfreunde oder die bösen Wolfsschützer, das will ich gar nicht sehen. Weil das macht überhaupt keinen Sinn, das führt uns nicht weiter. Ich bin da extrem lösungsorientiert lösungsorientiert. Das ist auch die Richtung, die unser Verein geht. Wir versuchen da sehr pragmatisch und sachlich unterwegs zu sein. Und trotzdem haben wir die Emotionen. Die haben wir selber ja auch. Ich bin eine glühende Wolfsfreundin. Mhm. Das will ich gar nicht verhehlen. Mhm. Aber wenn ich aktiv bin und sage, ich will jetzt für den Wolf was bewegen, dann versuche ich, die Emotionen in mein Inneres zu packen und zu sagen, okay, jetzt bin ich erstmal nur lösungsorientiert.
Ist das nicht ein bisschen frustrierend, wenn man so mitbekommt, dass es eigentlich immer hitziger zugeht in den Diskussionen und dass man eigentlich das Ziel, was man verfolgt, nämlich eine Versachlichung der Diskussion, dass man davon immer weiter entfernt ist?
Ich sag mal, ja und nein wäre die schlaue Antwort, weil auf der einen Seite ist das natürlich manchmal ganz schön frustrierend. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich schon den Eindruck habe, dass in der Sache selber, also in der breiten Fläche, wir begegnen immer mehr Weidetierhaltern, die mit dem Wolf klarkommen, die gemerkt haben, okay, der geht jetzt hier auf die Schnelle nicht wieder weg. Wir rotten den auch nicht in den nächsten paar Jahren wieder aus. Also muss ich mich der Problematik stellen. Diese Leute werden immer mehr. Und ich glaube einfach, dass wir zwei Ebenen haben. Die Wahrnehmungsebene, die ganz stark durch die Medien und vor allen Dingen eben auch durch die digitalen Medien, durch Facebook und Co. beeinflusst werden. Und das ist das, was wir oberflächlich am stärksten wahrnehmen. Da kippt diese Stimmung, da wird das immer krasser, da prallt das immer mehr aufeinander. Und dann haben wir aber die rein faktische Ebene, die man oft gar nicht so sieht. Und da habe ich den Eindruck, dass wir eine positive Entwicklung haben. Das wird nur nicht so berichtet. Das ist ja auch jetzt das Schöne an unserem Podcast, dass wir vielleicht da mal ein bisschen mehr hingucken können, wo es tatsächlich schon funktioniert, was aber keine Schlagzeile ist. Dann keiner schreibt, hurra, Herdenschutz hat geklappt, Schlagzeile, Bericht.
Na? Genau, heute Nacht haben so und so viele Wölfe keine Übergriffe auf Nutztiere gemacht. Ne? Ja, genau, das interessiert halt einfach niemanden und das finde ich eben auch so schlimm. Und ich empfinde es eigentlich genauso wie du, also wenn man sich auch mit den Leuten direkt unterhält, die es betrifft. Ich habe so viele tolle Schäfer kennengelernt in den letzten Monaten, wo es echt ja super klappt. Und natürlich muss man sagen, also nur einer von denen hat sich jetzt wirklich über die Wölfe direkt gefreut oder fand die toll. Alle anderen haben gesagt, naja, brauchen tue ich sie nicht. Aber jeder hat für sich so seinen Weg gefunden und haben gesagt, ja, ich komme damit klar, es ist okay mittlerweile und das ist doch super.
Das ist eigentlich auch diese Zielsetzung, die ich vorhin schon versucht habe zu beschreiben. Für mich wäre das Allergrößte und ich sage mal, vielleicht nicht zurücklehnen, aber Ziel erreicht, wenn der Wolf ein Wildtier ist, wie alle anderen auch. Wir haben auch massive Probleme mit Wildschweinen, die teilweise in die Städte eindringen. Wir haben massive Probleme mit dem Verbiss im Forstbereich, wenn Wälder hochgezogen werden. Stichwort Klimawandel. Wir wollen die Wälder umbauen, damit sie klimaresistenter werden. Wenn da immer wieder die kleinen Baumsetzlinge von dem Schalenwild runtergefressen werden, haben wir da Riesenprobleme. Also es ist ja nicht so, als wenn wir mit den anderen Wildtieren keine Probleme hätten, nur die haben wir im Moment nicht so im Fokus, weil die sind wir gewohnt. Das sind Probleme, die waren immer da, das ist halt so, naja gut, es kommt auch mal irgendwie, weiß ich nicht, ein Sturm, das ist auch Natur und da passieren auch vielleicht Sachen, da werden Sachen zerstört, da haben die Menschen Schaden durch, aber der Wolf ist neu. Stichwort Gewohnheitstier, was ich vorhin schon gesagt habe. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und das sind Probleme, Sorgen, Ängste, die wir nicht kennen. Und deswegen ist der Fokus drauf.
Auf dem Weg zu mehr Verständnis bist du jetzt als erste Vorsitzende viel unterwegs. Wohin führt dich dein Amt überall und mit wem hast du alles zu tun? Ich glaube, das reicht bis in die Politik, oder?
Ja, genau. Und ich weiß auch gar nicht, ob die Zeit reicht, weil es ist wirklich wahnsinnig vielfältig. Also Stichwort Politik hast du schon erwähnt. Da sind wir natürlich im ganzen Land unterwegs. Also jetzt als Beispiel mal in Nordrhein-Westfalen, wo ich ja lebe, hier in Essen, 20, 30 Kilometer entfernt, haben wir im Grunde genommen das Wolfsgebiet, was das einzige komplette Rudel in Nordrhein-Westfalen ist, seit vielen Jahren. Und deswegen habe ich natürlich hier im Umweltministerium Nordrhein-Westfalen auch Kontakte und habe mit denen zu tun. Da erklären die, was sie vorhaben und wir sagen vielleicht, wo wir Fehler sehen oder wo wir Verbesserungsbedarf sehen. Also wenn man es eine Beratung nennt, dann geht es immer in die Richtung, dass wir so ein bisschen die Fühler ins Land haben. Wir sprechen mit Weidetierhaltern, wir sprechen mit Anwohnern, mit Bürgern, mit Wolfsfreunden. Teilweise sprechen wir auch mit Wolfsgegnern. Und wir haben da natürlich die Möglichkeit, ein Feedback in die Politik zu geben. Was wird gebraucht? Was wird bemängelt? Also das ist diese politische Arbeit in den Bundesländern. Und dann gibt es natürlich noch die übergeordnete politische Bühne, was in Berlin stattfindet. Da sind wir als Gesellschaft zum Schutz der Wölfe in einer Bundesplattform. Das ist also ein Zusammenschluss von verschiedenen Verbänden, die mit dem Wolf zu tun haben. Da sind Naturschutzverbände drin. Da ist zum Beispiel der Ökologische Jagdverband mit vertreten. In der einen oder anderen Form sind auch Weidetierhalter vertreten. Und wir treffen uns regelmäßig per Videokonferenz und beratschlagen und tauschen uns aus. Und im Rahmen dieser Plattform sind wir eben auf Bundesebene an, zum Beispiel jetzt in den letzten anderthalb Jahren, an der Dialogreihe, die von Steffi Lemke ins Leben gerufen worden ist, beteiligt, wo sich also einmal im Jahr in Berlin in den Ministerien getroffen wird und ein Riesenaustausch mit allen möglichen Leuten aus der Politik, aus den Ämtern, aus den Verbänden. Also es ist wahnsinnig vielfältig. Da wird sich zusammengesetzt und halt eben auch ausgetauscht, beratschlagt, wo kann die Reise hingehen. Das ist so diese politische Ebene. Dann eine zweite Ebene ist das Thema Herdenschutz. Da kommen bei uns immer wieder Anfragen rein, was ich ganz interessant finde, von Leuten, die sagen, ich habe hier bei mir, zum Beispiel jetzt ein konkretes Beispiel, letztens Thema Pferdehaltung. Das ist eine Frau, die hat eine Pferdehaltung in Niedersachsen, die arbeitet mit Herdenschutzhunden und hat jetzt Probleme mit der Befreiung von der Steuer für diese Hunde. Normalerweise sind Hunde, die im landwirtschaftlichen Gewerbebetrieb tätig sind, von der Steuer befreit. Bei ihr hat es da jetzt Probleme gegeben und da hat sie halt eben verschiedene Leute angeschrieben. Unter anderem ist sie auf uns gestoßen, weil wir immer versuchen, bei solchen Bereichen zu helfen, und hat mich angeschrieben. Und dann haben wir uns bei der auf dem Hof getroffen mit 4, 5, 6 Leuten, die alle irgendwie im Bereich Herdenschutz unterwegs sind, und haben gemeinsam überlegt, was kann man da jetzt machen, wie kann man da helfen. Also das passiert relativ häufig. Und warum finde ich das interessant? Weil ich immer denke, es gibt ja Pferdeverbände. Es gibt ja Schaf- und Ziegenzuchtverbände, es gibt ja den Bauernverband, den großen, es gibt die FN. Also es gibt ganz viele Verbände, die diese unterschiedlichen Weidetierhalter als ihr Klientel betrachten. Und trotzdem landen die ganz oft bei uns, weil es in diesen Verbänden bezüglich Beratung und Unterstützung bei Problemen rund um den Herdenschutz offensichtlich ein Riesenmanko gibt. Und das ist von mir natürlich eine große Kritik.
Kann ich total verstehen. Ich finde auch, man muss den Leuten einfach wirklich helfen. Oftmals haben sie eben einfach keine Ahnung, was sie für Möglichkeiten haben und so, ne? Dass man ja da unterstützt. Und natürlich sprichst du auch ein Thema an, also gerade mit der Steuerbefreiung. Was wir ja auch schon thematisiert haben, ist eben, dass vieles vielleicht wirklich einfacher gemacht werden sollte. Also, dass eben auch die Bürokratie oder so da oftmals Steine in den Weg legt, oder? Wie siehst du das?
Ja, absolut. Ihr habt es schon gemerkt, ich bin eigentlich immer jemand, der positiv an die Dinge rangeht. Deswegen will ich auch gar nicht mal sagen, dass da, sag ich mal, bewusst Steine in den Weg gelegt werden, sondern wir wissen alle, wir sind ein sehr bürokratisches Land. Bei uns ist alles bis ins letzte Detail geregelt. Und wenn Dinge neu kommen, dann fehlen die Regeln oft. Dann fehlen die Leitlinien, dann fehlt ein, ach, das haben wir ja die letzten 20 Jahre so gemacht, ne? Auch das ist ja auch menschlich, dass man da vielleicht gar nicht weiß, wie es geht. Und wir dürfen nicht vergessen, wir haben zwar seit 20, 25 Jahren die Wölfe in Deutschland, aber wir haben die nicht in jedem Kreis, nicht in jedem Landratsamt, nicht in jeder Gegend von Deutschland. Das heißt, wir haben ganz viele Bereiche in Deutschland, wo das immer wieder nochmal wieder neu ist. Das ist ein Problem. Der dritte Bereich, wo ich auch viel unterwegs bin, ist halt wirklich die Öffentlichkeitsarbeit. Ich war in dieser Woche auch im Kino unterwegs, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ich habe in den letzten 2, 3 Jahren ein Projekt mitbetreut, das Pferd und Wolf, wie geht das heißt, ein EU-Projekt, wo ich auf Messen, auf Pferdemessen, auf Reitermessen war und die Leute informiert habe zum Thema Wolf. Also das ist so der dritte große Punkt, dass wir wirklich Öffentlichkeitsarbeit machen und versuchen halt eben in die Breite zu gehen und die Leute zu erreichen.
Wie viele Mitglieder habt ihr mittlerweile?
Wir haben ungefähr 1200 Mitglieder. Ich hätte gern viel mehr.
Ja, das ist nämlich jetzt die nächste Frage gewesen. Warum ist es denn sinnvoll, bei euch Mitglied zu werden? Was kann ich mit meiner Mitgliedschaft bewirken? Ich bin ja auch gerade eingetreten bei euch, nebenbei bemerkt.
Ja, genau, wunderbar. Ja, das habe ich registriert und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja, also es ist wirklich so, dass ich glaube, dass wir eine der ganz wenigen Verbände sind, die in Richtung Wolf so zielgerichtet arbeiten. Wir machen natürlich diese politische Arbeit. Da brauchen wir insofern Unterstützung, als dass wir durchaus jetzt auch nach und nach anfangen, Landesgruppen aufzubauen, damit wir irgendwann Leute haben, oder zum Teil haben wir die natürlich auch schon, die wir in den einzelnen Bundesländern einsetzen können, die dann auch die politische Arbeit, die im Moment noch überwiegend der Vorstand macht, macht, auch nach und nach übernehmen können. Da muss man natürlich vielleicht schon eine Weile dabei sein. Da braucht man auch so ein bisschen vielleicht so ein Feeling dafür oder muss da so ein bisschen reden können. Und manche können das eine gut, andere können das andere gut. Wir brauchen auf allen Ebenen eigentlich Unterstützung. Wir brauchen Leute, die schöne Wolfsfotos machen, damit wir in unseren Rudelnachrichten und auf Facebook und in unserem Instagram-Account posten können. Wir brauchen Leute, die Infostände machen. Das kann eigentlich fast jeder machen. Er muss natürlich dann, wenn er wenig Erfahrung hat, begleitet werden, vielleicht von 1, 2, 3 Mitgliedern, die das schon lange machen, die da Erfahrung haben. Also das ist ein Verein, wo man auch aktiv werden kann. Das finde ich so das Schöne.
Ja,
also
man zahlt, wir beschweren uns ja immer, dass man so wenig tun kann. Und das wäre zum Beispiel jetzt mal eine Möglichkeit zu sagen, okay, das ist jetzt mein Beitrag, aktiv den Wolf zu schützen oder ihm halt eine realistische Chance zu geben in unserem Land, in unserer Gesellschaft. Und deswegen engagiere ich mich. Und der erste Schritt ist ja erstmal Mitglied zu werden. Und daraus kann ja dann mehr entstehen. Aber vielleicht fühlt sich ja der ein oder andere von unseren Hörerinnen und Hörern angesprochen. Und ich würde mich freuen, wenn jeder, der uns hört, und das sind jetzt schon eine ganze Menge, wenn jeder Mitglied wird. Das wäre schon mal...
Da würde ich mich auch freuen.
Das toll, genau.
Da hätten wir auf einen Schlag dreimal so viele Mitglieder.
Das wäre auf jeden Fall klasse. Nehmt das bitte als Wink mit dem Zaunpfahl und als eine strenge Ansage von mir.
Tatkräftige Unterstützung ist immer... gesucht, ne, genau.
Du, Sabine, hattest ja am Anfang schon erwähnt, dass wir in letzter Zeit auch vielen Leuten bekannt geworden sind durch die Klagen, die wir führen. Das ist natürlich eine Arbeit, die im Moment einen großen Stellenwert hat. Das ist das, was ich eigentlich am wenigsten gerne mache, weil ich möchte ja eigentlich dahin, dass es mit weniger Klagen oder mit gar keinen Klagen mehr gehen könnte. Aber diese Klagen kosten immens viel Geld. Und selbst wenn wir die gewinnen, kriegen wir natürlich einen Teil des Geldes zurück, aber bei weitem nicht alles. Das heißt, das ist momentan für uns der größte Kostenfaktor. Und jeder, der jetzt hier diesen Podcast hört und sagt, Mensch, ich finde Wölfe so toll, aber ich habe gar keine Zeit und ich habe ja auch gar keine Ahnung und ich mache schon so viel anderes. Aber wenn ihr Mitglied werdet und euren Beitrag spendet und vielleicht sogar ab und zu mal nochmal darüber hinaus was spendet oder wenn ihr jetzt gar nicht Mitglied werden wollt und einfach so sagt, Mensch, ich will das momentan mal unterstützen und spendet einfach so Geld, das ist auch eine wichtige Hilfe für uns. Denn wir brauchen im Moment wirklich sehr viel Geld. Das ist ja, leider so.
Und eure Arbeit ist so wichtig, ne? Das ist einfach wirklich so. Und gerade die Klagen, ich finde, dass es einfach wichtig ist, dass es jemanden gibt, der dagegen hält einfach. Ne?
Ja, genau. Du siehst ja, was diese Klagen auch bewirken können. Auch darauf werden wir nochmal eingehen in diesem Podcast in einer späteren Folge. Aber diese Klagen bewirken viel. Natürlich die Öffentlichkeitsarbeit, natürlich die Verbindung in die Politik. Also deshalb, wir unterstützen das natürlich, dass ihr alle da draußen, die uns hören, Mitglied werdet in der Gesellschaft zum Schutz der Wölfe, weil das einfach mal eine sinnvolle Sache ist und uns allen hilft, die wir ja uns aktiv für den Wolf einsetzen.
Genau.
So, Nicole, dann müssen wir natürlich auch dir die Frage stellen, die jetzt nahe liegt. Wie bist du denn auf den Wolf gekommen?
Die Frage, wie ich auf den Wolf gekommen bin, wird natürlich immer gestellt und stelle ich mir selbst auch immer wieder. Und die ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich kann das gar nicht sagen, der Wolf war immer schon da. Also ich kann mich überhaupt nicht an irgendeine Zeit erinnern, wo ich Wölfe nicht toll fand. Als ganz kleines Mädchen schon, wenn wir mit meinen Eltern im Zoo waren oder in den Wildgehegen, die es hier in Nordrhein-Westfalen gibt, und da gab es Wölfe, dann habe ich immer an diesen Gehegen gestanden, die ich damals schon auch schrecklich fand. Vielleicht als Kind habe ich das nicht so als schrecklich wahrgenommen, aber ich fand es irgendwie traurig, wie die dann da in diesen engen kleinen Betonkästen mit den Gittern drumherum saßen. Aber das Tier darin, das war immer schon eine unglaubliche Faszination. Und warum das so ist, kann ich eigentlich gar nicht genau sagen. Also ich habe da natürlich jetzt rational auch viel drüber nachgedacht und ich denke, dass es schon eine Verbindung zwischen Wölfen und Menschen gibt. Einfach in der Form, nicht so eine mystische Art und Weise, also auf der Schiene bin ich jetzt nicht so unterwegs, sondern mehr so, da gibt es Ähnlichkeiten. Die haben zum Beispiel, was viele ja gar nicht wissen, die Rudel sind ja Familien. Das heißt, sie leben im Grunde genommen von ihrer Familienstruktur genauso wie wir Menschen. Und zwar so, wie wir Menschen auch heute noch leben. Es gibt in aller Regel ein Elternpaar bei Wölfen und Menschen. Dann kommt der Nachwuchs zur Welt. Dann gibt es vielleicht noch mehr Nachwuchs. Das ist natürlich bei Menschen etwas anders. Bei den Wölfen ist das natürlich streng geregelt. Da gibt es einmal im Jahr den Nachwuchs. Dann wird dieser Nachwuchs irgendwann flügger und fängt an, das Revier oder das Elternhaus zu verlassen und sich ein eigenes Leben aufzubauen. Beim Wolf heißt das, er baut sich ein Revier, sucht sich ein Revier oder sie. Es kann ja auch ein weiblicher Wolf sein, der abwandert. Und dann gibt es eine neue Beziehung, also es wird sich ein Partner gesucht. Auch das kann man auf den Menschen alles übertragen. Und dann ist das ein Kreislauf, der immer weiterläuft. Und diesen Kreislauf leben wir parallel mit dieser Art Wolf. Und ich glaube, dass es da einfach eine Verbindung gibt und dass da auch der Schlüssel dazu liegt, warum ausgerechnet der Wolf zum Hund wurde und damit, wie wir heute sagen, zum besten Freund des Menschen. Das ist diese Ebene, die wir haben.
Also hättest du dir jemals vorstellen können, dass das mal so wird, wie es jetzt ist? Also dass hier mal so viele Wölfe in Deutschland leben wie jetzt? Oder war das für dich eigentlich auch immer unvorstellbar?
Ich habe da offen gestanden nie drüber nachgedacht. Und deswegen würde ich sagen, wahrscheinlich war es für mich unvorstellbar. Das war gar kein Gedanke, drüber nachzudenken, ob das jetzt kommt oder ob das nicht kommt. Mhm. Aber ich kann euch noch genau den Moment schildern, wo ich davon gehört habe. Da habe ich bei mir zu Hause vorm Fernseher gesessen und habe eine Nachrichtensendung geguckt. Heute Journal, Tagesthemen, sowas in dem Stil. Und auf einmal kam dieser Bericht, dass es Welpen gibt, Wolfswelpen gibt in Deutschland. Das allererste Mal. Und ich weiß noch genau dieses Bild von diesem jungen Welpen, der da auf dieser Sandfläche liegt und da langläuft. Und da habe ich wirklich einen dicken Kloß im Hals gehabt und habe da nur gesessen mit großen Augen und habe gedacht, das kann doch nicht sein. Wie schön ist das ja. denn? Also da war die Freude einfach riesig.
Ich kann mich an diesen Moment auch noch erinnern. Diese Szene, die kommt ja, die taucht ja auch immer wieder auf. In allen möglichen Dokus kommt, ich glaube, das war Wilhelm Wieben sogar noch, der das da angekündigt hat, davon berichtet hat, dass es die ersten Wolfswelpen in Deutschland gibt. Das war eine Breaking News damals, das stimmt.
Ja. Umso und weniger, ist es heute noch.
Ist es heute noch, natürlich. Jedes Mal freuen wir uns, wenn wir von Wolfsnachweisen hören, wenn wir wissen, es gibt hier und dort Welpen. Das ist natürlich für uns immer ein freudiger Moment, für andere etwas weniger. Ich verstehe halt immer noch nicht so ganz, ich bin ja im Thema Wolf noch relativ neu, warum der Wolf in der öffentlichen Diskussion so sehr polarisiert und in Umfragen jedoch immer wieder punktet. Es kam ja jetzt gerade zum Tag des Wolfes eine vom NABU in Auftrag gegebene Umfrage raus, dass es nach wie vor so ist, dass die Akzeptanz des Wolfes in Deutschland riesig hoch ist. Also von daher, dass über 70% der Menschen sich vorstellen können, mit dem Wolf zu leben. Das passt irgendwie alles nicht zusammen.
Ich glaube tatsächlich, dass das doch zusammenpasst, weil da kommen wir auf den Punkt zurück, den ich vorhin schon mal einmal erwähnt habe. Diese oberflächliche Wahrnehmung in den sozialen Medien, wo immer hochgekocht wird, wo immer die Extreme aufeinanderprallen. Und die 70-80%, die sagen, wir finden das gut, dass der Wolf hier in Deutschland zurück ist, die schreien ja nicht alle ganz laut. Die sagen das, wenn sie gefragt werden. Und deswegen haben wir da einfach unterschiedliche Bereiche und unterschiedliche Wahrnehmungen. Aber ich will mal zurückkommen auf deine Frage, warum das so sehr polarisiert. Ich glaube, das hängt mit zwei, drei Punkten zusammen. Also zum einen ist, glaube ich, der allergrößte Punkt der, dass auf beiden Seiten große Emotionen vorhanden sind. Auf der einen Seite die Wolfsbefürworter, die teilweise extrem emotional an das Thema rangehen und auch gar nicht von irgendwelchen sachlichen Fragen wissen wollen teilweise. Das ist einfach, die freuen sich, die finden das Tier toll, es wird vielleicht sogar ein bisschen vergöttert an der einen oder anderen Stelle. Und da bin ich natürlich weg von jeder sachlichen Betrachtung. Und auf der anderen Seite haben wir die Wolfsgegner, da geht es viel auch um Ängste. Diese Ängste sind ja auch literarisch in unserer Kultur verankert. Ich will jetzt nicht das Rotkäppchen bemühen. Okay, jetzt habe ich es doch gesagt. Also es drängt sich ja auf, diese Rotkäppchen-Geschichte. Man spricht ja auch vom Rotkäppchen-Syndrom. Also da sind auch Urängste. Und darauf aufgesattelt, auf diesen Emotionen, haben wir natürlich ein bisschen die Funktion auch der Medien. Und die Medien greifen natürlich Emotionen auf. Und dadurch wird das in der öffentlichen Wahrnehmung, dieses Thema extrem polarisiert. In der breiten Masse ist das vielleicht gar nicht so extrem. Aber wir nehmen es so extrem wahr. So, das ist der eine Punkt. Ein zweiter Punkt, und den finde ich eigentlich viel schwieriger, weil das erste finde ich menschlich, aber das zweite finde ich schwieriger. Der Wolf eignet sich natürlich wie kaum ein anderes Tier, um ihn politisch zu nutzen. Denn wir haben ein politisches Thema, was immer wieder in verschiedenen Bereichen durchdringt. Das ist der Stadt-Land-Konflikt. Das heißt, die Leute in den Städten leben ganz anders als die Leute auf dem Land. Und oft ist es so, dass sich das Land Das merke ich in meiner Wolfsarbeit tatsächlich ganz deutlich. Wenn ich mit Menschen rede, habe ich ja viel mit Leuten aus dem ländlichen Bereich zu tun, auch mit den Weidetierhaltern. Die fühlen sich oft von der Politik alleine gelassen, die fühlen sich so ein bisschen abgehängt. Und da ist natürlich der Wolf so ein schönes Symbol für. Wir ackern hier für eure Ernährung, mal als Beispiel. Und jetzt kommt auch noch der Wolf, den ihr wollt, obendrauf. Und diesen Punkt nutzt die Politik aus meiner Perspektive an vielen Stellen, gerade die Regionalpolitik, gnadenlos aus. Und das ist, glaube ich, ein Grund, warum das so heftig polarisiert.
Es gibt einen neuen Film, der ist pünktlich zum Tag des Wolfes auch in die Kinos gekommen. Im Land der Wölfe heißt er. Er ist ein Dokumentarfilm von Ralf Bücheler. In diesem Film geht es mehr oder weniger darum, dass es ein Zusammenschnitt von verschiedenen Situationen mit Wölfen und über Wölfe. Erzähl du mal ganz kurz, was dieser Film jetzt bewirken will.
Also der Film ist erstmal eine sachliche Beschreibung der sich entwickelnden Koexistenz zwischen Mensch und Wolf. Das heißt, es werden im Grunde genommen die Problematiken gezeigt. Es kommen ganz viele verschiedene Menschen dazu, sich zu Wort zu melden. Es gibt sehr viele Interviews, aber es gibt gleichzeitig auch ganz unfassbare Bilder von den Wölfen. Und zwar sowohl schöne Bilder als auch Bilder, wie man sie vielleicht so ganz selten nur im Kino oder vielleicht dann auch mal irgendwann im Fernsehen zu sehen bekommt. Also auch Rissszenen wie Jagenwölfe. Also man erfährt unheimlich viel. Der Film ist unglaublich interessant und informativ. Man darf vielleicht nicht den Fehler machen und reingehen und denken, oh, jetzt sehe ich so eine schöne Naturdoku, wo viele schöne Bilder sind vom Wald und den Wölfen. Diese Szenen gibt es auch, aber nicht nur. Also die Zielsetzung des Films ist wirklich, auf den Finger in die Wunde zu legen, auf die Probleme hinzuweisen. Und ich glaube, der Film spricht auch eine Menge Punkte an, die in den Medien immer so behauptet werden, die so aber vielleicht gar nicht richtig sind. Und das greift er in Form von Zitaten von Menschen auf, wo dann gezeigt wird, wie das vielleicht so ein bisschen ins richtige Licht gerückt wird.
Ja,
und das
werden ja nicht eingeordnet. Also das ist ja die einzige Kritik, die ich an dem Film vielleicht, wenn überhaupt habe, ist die, dass da unkommentiert Aussagen von einzelnen Politikern und Wolfsgegnern gezeigt werden, die weit vom wissenschaftlichen Konsens über die Rückkehr der Wölfe abweichen. Und die aber nicht in einen Kontext gebracht werden. Das lässt man einfach jetzt so stehen und lässt man so wirken. Nun kann man natürlich sagen, okay, wer den Film guckt, der weiß, dass das eben halt bewusst auch als Überspitzung gemacht wurde. Aber das kann man auch in den falschen Hals bekommen. Und das kann auch falsch verstanden werden. Also gibt es denn da schon Reaktionen auf diesen Film bezüglich dieser Sachen?
Da gibt es noch keine Reaktionen, aber es ist vielleicht auch ein bisschen früh. Ich finde das auch interessant, dass du das so sagst, weil ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Aber ich bin natürlich auch jetzt nicht der klassische Wolfsfreund, der in den Film geht, sondern ich habe natürlich sehr viel Hintergrundwissen. Deswegen ist das ganz interessant, dass du das ansprichst. Für mich ein wichtiger Punkt. Gleichzeitig kann ich das aber vielleicht auch so ein bisschen auffangen, weil normalerweise ist es so, dass wir versuchen, zusammen mit Mindjazz, mit der Verleihfirma, den Film nach Möglichkeit so häufig wie möglich begleitet zu zeigen. Also immer mit Leuten vor Ort, die sich ein bisschen besser auskennen als das breite Kinopublikum, die nach dem Film Fragen beantworten. Und wir legen unsere Infobroschüren in möglichst vielen Kinos aus, in ganz Deutschland. Das ist uns leider nicht bei allen Kinos gelungen. Wir haben alle Kinos versucht zu kontaktieren. Es haben sich nicht alle bei uns gemeldet, aber wir versuchen das so gut wie es geht zu begleiten und haben dann natürlich die Möglichkeit, direkt mit dem Kinoerlebnis auch zu verbinden, dass diese Fragen gestellt werden können und dass da vielleicht das eine oder andere nochmal ins richtige Licht gerückt wird. Mhm. Insofern ist es schon ein Stück weit auch ein Fachfilm und nicht ausschließlich für den nicht informierten Laien gedacht, da gebe ich dir ein Stück weit recht. Gleichzeitig ist es so, ich habe mit einem vom Verleih bei der NRW-Premiere in Köln am Dienstagabend sprechen können und der hat auch nochmal gesagt, diese Kinotour ist jetzt auch ein bisschen eine Promotion für den Film und darüber hinaus soll der Film tatsächlich genutzt werden, damit Verbände den in Gruppierungen zeigen können.
Und anschließend also kann man dann darüber diskutieren, aber ich weiß nicht, wie siehst du das, Matthias? Du
hast den Film ja auch gesehen. Leider auch ein bisschen was zu kritisieren. Also ich finde den Film ein bisschen schwermütig so,
ja.
Mit der Musik und so. Er untermalt meiner Meinung nach irgendwie so dieses Mystische, was sowieso schon so um den Wolf so ein bisschen drumherum stattfindet und bestärkt das meiner Meinung nach leider irgendwie so.
Okay.
Fand die Musik teilweise echt ein bisschen auch nervig. Ja, und dann eben, wie Sabine gesagt hat, dass man dann bestimmte Aussagen so stehen lässt. Also gerade zum Beispiel bei dieser Versammlung da, ich weiß nicht, ob das Österreich oder Bayern war, wo dann eben zum Beispiel gesagt wird, ja, uns wurde erzählt, die Wölfe sind scheu und das Gegenteil ist der Fall, sie hauen gar nicht ab, und dann lässt man die Aussage so stehen. Mhm. Und ich finde das eben schwierig, ne, weil ich finde, man sollte dann halt schon irgendwie erklären, warum ist denn das so? Also warum hauen denn eben manche Wölfe nicht sofort ab oder so? Oder auch manche Aussagen fand ich ein bisschen unglücklich, zum Beispiel die von Carsten Nowak, den ich sehr schätze, der aber zum Beispiel auf die Frage hin mit dem, ja, dass die Wolfspopulation jährlich um 30% größer wird oder so, ne? Da sagt er irgendwie sowas, ich kenne den genauen Wortlaut nicht mehr, aber ja, wir gehen davon aus, dass das nicht so ist oder irgendwie so. Und danach kam dann Kenny Kenner, der es meiner Meinung nach viel besser erklärt hat als Nichtwissenschaftler, der halt gesagt hat, ja, also Beutegreifer werden durch das Angebot an Nahrung reguliert. Mhm. Gibt es viel Nahrung, sind die Wolfsterritorien kleiner, weil eben das kleinere Gebiet ausreicht, um das Rudel zu versorgen. Gibt es wenig Nahrung, gibt es weniger Wölfe, sind die Territorien aber größer zum Beispiel, ne? Und dass es eben auch in Deutschland eben eine spezielle Situation ist, weil es eben eine Ausbreitung ist. Also dass es da, wo Wölfe sind, nicht mehr werden, aber eben in der Fläche, weil natürlich das Potenzial da ist. Es waren vorher keine da, und dass aber dann das irgendwann abflacht, das sieht man ja auch im Yellowstone zum Beispiel, ne? Dass es dann irgendwann so einen Peak gibt, wo dann die Population natürlich wieder einbricht. Also es geht ja nie ewig so weiter. Ich meine, da gibt's ja wahnsinnige Hochrechnungen von irgendwelchen Parteien oder so, die dann sagen, ja, 2030 haben wir ja sonst wie viel tausende Wölfe im Land, was natürlich Unsinn ist. Und ich fand das ja einfach ein bisschen unglücklich formuliert, ne? So.
Vielleicht auch nicht strukturiert genug, jetzt wo du das so schilderst, weil die Antworten kamen schon immer, die Gegenüberstellung zu diesen Behauptungen kamen schon immer, aber nicht so als direkte und jetzt kommt die Antwort. Und ich im Thema so drin stecke, nehme das natürlich dann wahr und sage, okay, jetzt 10 Minuten später sagt Kenny Kenner was dazu und dann habe ich die Antwort. Und jemand, der halt eben jetzt nicht so im Thema drin steckt, der nimmt das natürlich dann nicht so wahr. Also die Kritik müssen wir sicherlich stehen lassen. Für mich umso mehr ein Ansporn. Wir sind immer noch dabei, Kinos anzuschreiben, weil wir möchten eigentlich am liebsten alle Vorstellungen in ganz Deutschland begleiten. Das ist natürlich alleine schon von unseren Möglichkeiten nicht machbar, aber wir möchten so viele wie möglich begleiten.
Das Ganze fällt ja auch so ein bisschen unter künstlerische Freiheit, ne? Die ganze Message in dem Film. Ich meine, wir sind uns einig, dieser Film macht letztendlich Werbung für einen sachlichen Diskurs zum Thema Wolf, ne? Und ich hatte aber eine ganz andere Erwartung. Deswegen, also ich hatte zum Beispiel vor, mit 2 11-jährigen Kindern mir den Film anzuschauen. Ich habe schon Kino rausgesucht hier in Berlin bei uns und habe mir fest vorgenommen, ich möchte diese Kinder begeistern und nehme die jetzt mit ins Kino. Das ist eine gute Gelegenheit, um einfach ein Kinoerlebnis mit etwas Wichtigem zu verbinden. Und habe dann diesen Film mir hier aber vorher angeguckt, vor der Aufnahme dieses Podcasts, und habe dann gedacht, Gott sei Dank habe ich das nicht getan. Und zwar finde ich diesen Film in Teilen sogar, um es ganz ehrlich zu sagen, schwer erträglich. Diese Bilder, die ich da zum Beispiel bei der Sektion eines Wolfes gesehen habe, die gehen ja weit über das erträgliche Maß hinaus. Also da sehen wir einen Wolf, der auf dem Rücken liegt, in der Mitte aufgeschnitten ist, die komplette Bauchhöhle liegt frei, da sammelt sich Wasser drin. Das kann man machen, das ist ja wichtig, das ist ja Realität. Aber das fällt so ein bisschen aus dem Rahmen, das sprengt auch so ein bisschen die Message dieses Films, weil warum hat er das getan? Warum hat er diese Bilder drin gelassen?
Ich kann es leider auch nicht erklären, weil ich keine Gelegenheit hatte, mit dem Regisseur zu sprechen. Der ist also in Köln, konnte ja leider nicht dabei sein. Ich habe diese Szene auch als die Szene identifiziert, die ich schwierig fand. Ich fand es im Nachhinein trotzdem gut, dass sie drin war, weil einfach mal so ein ganz anderer Aspekt des Umgangs mit dem Wolf gezeigt wird. Aber ich glaube, das wird eine Szene sein, wo sich wirklich auch viele dran stoßen. Ich persönlich bin so ein Mensch, der im Nachhinein dann immer denkt, naja, ist vielleicht auch ganz gut, wenn wir uns mal an was stoßen. Deswegen gucke ich da nicht ganz so kritisch drauf. Aber ich gebe dir völlig recht, ich fand die Szene auch schwer erträglich.
Also ich gehöre ja schon zu den Menschen, die ja das auch nervig finden, dass man heutzutage irgendwie so bei den neuen Dokus alles irgendwie rausschneidet, was irgendwie mit Beutemachen zu tun hat. Es ist ja jetzt irgendwie so, mittlerweile hat sich das so ein bisschen eingebürgert, ne? Dass man irgendwie gar nicht mehr zeigt, dass Wölfe oder dass Tiere Beute reißen. Das finde ich natürlich irgendwie ein bisschen fatal, weil dadurch entsteht natürlich ein Eindruck, der ja so nie richtig ist, sondern die leben ja nie von Luft und Liebe und der Wolf frisst natürlich auch keine Kleeblätter und das muss man auch zeigen, dass das nie so ist. Das finde ich ganz wichtig. Ja. Aber bei dieser Obduktion da, ja, hätte man eben vielleicht einen anderen Blickwinkel wählen können oder so, der jetzt nie ganz so, ne?
Auf der anderen Seite sind das halt Bilder, die sind extrem einmalig. Ne? Sowas habe ich noch nie gesehen. Ja. Und sowas wird bekommt auch ein normaler Mensch eigentlich nicht zu sehen. Also ne, das Innere eines Sektionsraums, wo Tiere aufgeschnitten werden, das bekommt man normalerweise nicht zu sehen. In dem Fall haben wir es nun wirklich bei einem Wolf gesehen und auch sehr nah und mit, aus einer deutlichen Perspektive. Also das hat schon was, aber wie gesagt, ist gewöhnungsbedürftig und man muss eben halt, bevor man sich diesen Film anguckt, darauf vorbereitet sein, dass es solche Bilder gibt. Und im Übrigen gegen die Jagdszenen, da habe ich gar nichts, ganz im Gegenteil. Mit solchen Szenen bin ich auch als Kind groß geworden. Also es gab ja schon auch früher in meiner Kindheit Dokus, wo eben halt Tiere auf Beutezug gezeigt wurden. Das habe ich zum Beispiel auch nie als störend empfunden als
ja,
Kind.
Ja, ich finde das auch ne? wichtig.
Also das gehört zum Leben dazu, zum Überleben für diese Spezies, die da jetzt auch gerade jagt.
Genau, und Natur ist natürlich jetzt auch nie immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Ich habe ja auch schon mal erwähnt, dass Natur unglaublich schön sein kann und ich die Natur liebe, aber Natur kann auch richtig, richtig hart sein und erbarmungslos. Und so ist es halt dann auch, ne? Und ich finde, das sollte man schon zeigen. Aber ja, gerade jetzt eben so bei Netflix oder Walt Disney sind solche Szenen einfach rausgenommen worden teilweise, ne? Oder man hat das sehr, sehr eingeschränkt gezeigt nur.
Ja, das geht dann auch zu weit. Das ist dann das andere Extrem, ne?
Aber jetzt habe ich noch eine Frage, Nicole. Wie findest du das allgemein, dass der Film nur mit O-Tönen klarkommt, also ohne Sprecher? Also einfach nur, weil es mich interessiert, wie du es findest.
Ja. Also ich muss sagen, ich bin da immer so ein bisschen vielleicht die falsche Ansprechpartnerin, weil was viele ja nicht wissen, ich bin ja Kinofrau. Ich habe 30 Jahre lang nebenbei in einem Kino hier in Essen gearbeitet. Das ist das Kino, wo wir auch den Film zeigen. Deswegen habe ich, glaube ich, einen anderen Blickwinkel, weil ich komme aus der Filmkunsttheaterszene. Und da ist man natürlich im experimentellen Film unterwegs. Da ist man in Filmen, ich habe mit Sicherheit ganz viele Filme gesehen, die meisten anderen Menschen nicht geguckt haben. Und da habe ich so ein bisschen ich bin schon Laie noch, aber einen etwas fachspezifischeren Blick auf Filme. Mhm. Und deswegen stören mich viele Sachen, die andere Leute stören, nicht, weil ich das gewohnt bin, immer was anderes zu gucken. Und die meisten Leute, die ins Kino gehen, sind immer so einen bestimmten Ablauf oder eine bestimmte Art und Weise, wie Filme gemacht werden, gewohnt. Und mir stößt vieles gar nicht auf. Und zwar so sehr nicht, dass ich es manchmal auch gar nicht merke, dass es überhaupt aufstößen könnte. Und ich fand das gut. Für mich war das authentischer, als wenn da immer von oben einer so wie der liebe Gott reinquatscht.
Ja. Das ist ja auch ein gutes Stilmittel und wenn die Bilder stark sind, und das waren sie ja in dem Fall, dann kann man die ja durchaus auch für sich sprechen lassen. Das ist ja...
Ja, kann man machen, klar, auf alle Fälle.
Der Film wird jetzt ab sofort in Kinos zu sehen sein. Sag mal ganz kurz, in welchen Kinos und wo?
Also das kann ich gar nicht aufzählen, weil der Verleih Mindjazz hat auf seiner Internetseite, wenn man jetzt Mindjazz und im Land der Wölfe googelt, findet man das direkt im Punkt Kinotermine. Und da stehen, glaube ich, inzwischen über 50 Kinos in ganz Deutschland drin. Also er läuft im Grunde genommen überall. Wer den gucken will, braucht nur danach zu googeln und findet den. Der ist zwar gestartet mit ersten Vorstellungen am 28. April. Ich habe aber aktuell nochmal geguckt, der läuft in einigen Kinos im Mai noch, Ende Mai, im Juni noch. Wir sind jetzt noch mit Kinos im Gespräch. Da werden also auch immer noch Kinos dazukommen. Also es lohnt sich auch immer mal wieder zu gucken, ob nicht in der Nähe noch ein Kino aufkommt, weil die pflegen das ständig nach. Und wir haben mit einem Kino gesprochen, die haben gesagt, ja, vielleicht passt das im Herbst bei uns rein. Also wenn man den Film nicht in einem Kino in der Nähe findet, lohnt es sich einfach mal alle paar Wochen noch mal auf dieser Internetseite zu gucken. Der läuft wirklich in ganz Deutschland.
Wir verlinken Mindjazz natürlich in den Shownotes, sodass ihr da jederzeit gucken könnt, was es aktuell zu diesem Film zu berichten gibt. Nicole, wie oft kommst du denn dazu, wilde Wölfe privat zu beobachten?
Also ich komme schon privat zum Beobachten, nur sehr selten. Und sehr selten bedeutet im Grunde genommen vielleicht mal einmal im Jahr oder alle 2 Jahre einmal, wenn ich eine Wolfsreise mache. Das ist also etwas, was wir bei uns bei der Gesellschaft zum Schutz der Wölfe seit vielen Jahren machen, dass wir immer alle 1 bis 2 Jahre uns verabreden mit interessierten Wolfsfreunden. Das sind in der Regel Mitglieder und fahren irgendwo hin, wo man Wölfe beobachten können. In dem Zusammenhang waren wir zum Beispiel mal in der Slowakei, wir waren in Ostpolen, was wunderbar war, in Estland, aber natürlich auch in Deutschland. Jetzt ganz aktuell, in ein paar Wochen, geht es nach Georgien, wo ich mich wahnsinnig drauf freue, ja, weil wir die Reise Corona-bedingt zweimal verschieben mussten. Das heißt also, die Möglichkeiten, Wölfe zu beobachten, sind für mich schon sehr stark eingeschränkt, obwohl ich ja hier vor der Haustür einen Rudel habe. Aber auch da komme ich nicht so oft hin. Tatsächlich gesehen habe ich erst ein einziges Mal einen Wolf in meinem Leben in freier Wildbahn.
Wenn du dann so viel unterwegs bist und vor allem auch in anderen Ländern, wo ja Wölfe eben schon die ganze Zeit eigentlich heimisch sind, hast du da mal Kontakt gehabt so mit den Leuten eigentlich? Wie ist die Stimmung da?
Also in der Regel ist es tatsächlich so, dass wir, wenn wir diese Reisen machen, ein bisschen Kontakt zur Bevölkerung haben, weil wir eben auch viel unterwegs sind und verschiedene Punkte ansteuern. Und dann kommt man immer mal wieder ins Gespräch. Meine Wahrnehmung ist die, dass gerade in den Ländern, wo der Wolf niemals weg war, tatsächlich der Punkt schon da ist, den wir hier in Deutschland noch erreichen müssen, dass der Wolf ein Wildtier ist wie jedes andere, wo es natürlich auch Schwierigkeiten mitgibt, wo die also auch sagen, oh, nee, das muss jetzt hier nicht sein, aber es ist viel entspannter. Das Emotionale ist nicht mehr so, es kocht nicht mehr so hoch.
Dann wollen wir hoffen, dass das bei uns auch so wird. Dank eurer wertvollen Arbeit wird das hoffentlich der Fall sein. Und nochmal zur Erinnerung an alle, ihr könnt diesen Prozess unterstützen, indem ihr Mitglieder werdet bei der Gesellschaft zum Schutz der Wölfe. Also wir würden uns riesig freuen, wenn dieser Podcast vielleicht Anlass war für euch, diese Mitgliedschaft zu unterschreiben. Ja, liebe Nicole, dann würde ich sagen, erstmal tausend Dank für deinen Einstand hier bei uns im Podcast. Ich habe schon eingangs gesagt, wir werden dich öfter jetzt zur Rate ziehen, wenn es um wichtige Wolfsthemen geht.
Ja, auch von meiner Seite, ne? Ganz, ganz lieben Dank, Nicole.
Ja, ich bin froh, dass ich mit euch zusammenarbeiten kann. Ich hatte natürlich im Vorfeld schon von dem Wolfs-Podcast gehört und habe mich dann wahnsinnig gefreut, dass wir zusammengekommen sind und bedanke mich natürlich auf meiner Seite auch ganz herzlich.
Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und weiterhin viel Erfolg. Und ja, wenn wir uns vorher nicht mehr hören, viel Spaß auf der Georgienreise.
Ja, den werde ich haben. Und Dankeschön und euch auch alles Liebe.
Ciao, ciao.
Danke, es war mir eine Freude. Tschüss.
Tschüss.
Der Wolfspodcast. Auf den Spuren unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald und Matthias Geis. Fragen und Anmerkungen gern per Mail an info@derwolfspodcast.de